Ich begrüße euch ganz herzlich zum ersten Advent. Im ersten Advent beginnt ja das Kirchenjahr. Wir haben ja so zwei Beginne. Normalerweise natürlich das Kalenderjahr, 1. Januar und das ist so die Zeiten der guten Vorsätze und so weiter. Da ist die Gefahr immer, dass der Fokus so auf uns liegt. Deswegen finde ich diesen Beginn mit der Adventszeit eigentlich besser, dass wir mal so rausgenommen sind aus unserem Alltag und uns einfach mal mit Themen beschäftigen, die einerseits ein bisschen zu groß für uns sind und wo wir sagen, aber hoffentlich so ins Staunen irgendwie kommen. Weil tatsächlich beginnt etwas Neues in der Menschheitsgeschichte. Gott wird Mensch. Der Schöpfer selbst wird Teil seiner Schöpfung. Und der Advent beginnt eben diese Geschichte. Und wir wollen, also Höhepunkt für uns im Advent ist immer das Gospelkonzert nächste Woche, 10, 12, 18 Uhr. Da freuen wir uns alle riesig drauf. Und die anderen Predigten sind hoffentlich auch gut und Gottesdienste. Und heute möchte ich beginnen mit den ersten Worten aus dem Johannesevangelium und dann werden wir uns den Anfang vom Lukasevangelium noch angucken und den Anfang vom Matthäusevangelium. So der Anfang, die Geschichte beginnt eben am Anfang. Und ich möchte heute zwei Fragen beantworten. Und zwar, was für eine Geschichte erwartet uns eigentlich? Kern ist zwar so das Thema Inkarnation, aber eigentlich möchte ich den Blick so ein bisschen weiten und sagen, okay, hier ist Weihnachten wieder, hier beginnt was Neues. Was ist denn das für eine Geschichte, die da beginnt? Was hat die für Eigenschaften, was hat die für zentrale Merkmale? Das ist so der erste Punkt. Und der zweite, bisschen kürzer, wie kann ich teilwerden an dieser Geschichte? Und ich lese erstmal die Predigttexte vor, um die es heute gehen soll. Erstmal die ersten Verse aus dem Johannesevangelium. Da lesen wir, im Anfang war das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott, alles ist dadurch entstanden. Und in Vers 14, er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzigartige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Und dann dieser Johannes, der auch der so einer von den Schülern von Jesus war und der auch den Bericht über Jesus geschrieben haben, über Jesu Leben, also das Evangelium, der hat dann auch noch ein paar Briefe an eine konkrete Gruppe von Christen geschrieben oder Nachfolger Jesu. Und da lesen wir mal die ersten vier Verse aus seinem ersten Brief. Und da lesen wir, es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Und das wäre natürlich schön, wenn unsere Freude heute Morgen vollkommen wird. Aus meiner Sicht hat diese Geschichte Jesu und die Geschichte Gottes mit den Menschen folgende fünf Aspekte. Wahrscheinlich könnte man noch zwei, drei dazu nehmen, aber ich nehme heute folgende fünf Aspekte. Und zwar ist die Geschichte intellektuell herausfordernd, die ist historisch und materiell verankert, die ist mystisch inspirierend, die ist einladend beziehungsorientiert und die ist hemmungslos emotional. Und wenn ihr jetzt denkt, Rüdiger, schön und gut, erster Advent, aber das ist mir ein bisschen viel, ich bin fast erschlagen. Keine Angst, wir gehen das so nach und nach durch. Aber warum gebe ich euch heute mal so die volle Breitseite dieser Geschichte? Und zwar ist es so, erstmal möchte ich klar machen, die Geschichte, um die es sich geht, die ist größer als du. Und wenn du versuchst, diese Geschichte mit Jesus so anzupassen, dass sie in dein Weltbild, in deine Persönlichkeit, in deine Wünsche und Bedürfnisse passt, dann machst du sie zu klein. Und dann killst du sie. Sondern ich möchte, dass wir das anders verstehen, und zwar diese Geschichte Gottes mit den Menschen, die ist so groß, dass auch du mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Biografie, mit deinen Stärken und Schwächen deinen Platz, deine Berufung, deine Erfüllung darin finden kannst. Aber es bleibt seine Geschichte. Und du kannst Teil davon werden. Du kannst es nicht umdrehen und zu deiner Geschichte machen und Gott bitten, reinzukommen in deine kleine Geschichte. Das Angebot funktioniert andersrum. Und ich werde mich heute ungewöhnlicherweise für keinen Aspekt dieser Geschichte entschuldigen. Warum sage ich das so? Ich sehe mittlerweile so 2, 3 Gefahren für alle, die so von Jesus erzählen wollen und besonders auch für so Prediger wie mich. Und zwar das eine ist, dass wir oft einen Aspekt oder zwei, die uns besonders nahe liegen oder die zu uns passen, wir nehmen die raus und sagen, das sind die eigentlichen Aspekte. Darum geht's wirklich im christlichen Glauben und das andere ist eigentlich nicht so wichtig. Und dann wird es sehr einseitig oder noch schlimmer, ich überhebe mich dann über die anderen und denke, was sind das für komische Leute, die das und das daran so wichtig finden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir nicht alle, gibt noch andere, aber viele von uns, wir sind so sensibilisiert, dass wir Leute verletzen könnten, wenn wir einen Aspekt, der für sie irgendwie schwierig ist, der biografisch vielleicht mit Leid und Verletzungen verbunden sind und wir das wissen, dann sind wir so vorsichtig, dass wir uns nicht mehr trauen, das zu sagen. Wir wissen, oh, wenn die das so hören, dann sind sie ärgerlich oder dann ziehen sich zurück oder dann fühlen sich minderwertig oder schlecht. Und deswegen sagen wir es nicht mehr so deutlich und deuten das immer nur so an. Und manche Leute, die sitzen dann so und sagen, was will er eigentlich sagen? Wir müssen nochmal so zwischen den Zeilen reden. Der Prediger geht wie auf Eierschalen. Und das Problem ist, dass oft am Ende so ein Grau rauskommt, was keinen so wirklich begeistert. Und wenn einer von diesen Aspekten heute oder auch ein paar dabei sind, wo du sagst, oh, das bin ich aber nicht oder das kann ich nicht oder das passt nicht zu dir, dann möchte ich dich einladen, dass du dich eben nicht minderwertig fühlst oder dass du nicht denkst, mit dir ist irgendwas komisch oder dass du dich überhebst und denkst, ah, ich bin aber besser als die oder so, sondern dass du dich stattdessen freust und sagst, wow, es gibt so Leute, die so ticken und ich freue mich für dich, dass auch du eingeladen bist, genauso wie ich. Okay, dass wir so ein bisschen anders damit umgehen. Und deswegen möchte ich mir heute Morgen zu Herzen nehmen, was zwei bekannte Nachfolger Jesu, der eine war Pastor, der andere war Journalist und Schriftsteller, beide haben mir gegenüber den Vorteil, oder weshalb ich sie mag, sie kommen aus England, und die haben Folgendes gesagt. Gerade wenn es um das Thema Inkarnation geht, aber es gilt eigentlich für alle Kernlehren und Kernüberzeugungen des Christentums, dann darf das Ergebnis kein fauler Kompromiss, kein schlappes Grau sein. Sondern John Stott sagt Folgendes, wir finden die Wahrheit weder in der Mitte noch in einem Extrem. Wir so als Intellektuelle, wir finden es ja ganz oft ganz toll, dass so die Wahrheit in der Mitte liegt. Nee, ganz oft bei den Kernsachen liegt die nicht in der Mitte, sondern wo liegt sie? Also sie liegt weder in der Mitte noch in einem Extrem, sondern in beiden Extremen. Und Chesterton noch etwas deutlicher, wir wollen keine Mischung und keinen Kompromiss, sondern wir wollen beides mit voller Energie, Liebe und Zorn, beides lichterloh brennend, wahrer Mensch und wahrer Gott. Herzlich willkommen, so soll die Predigt heute sein. Und wir fangen an mit der intellektuellen Herausforderung. Johannes 1, die ersten Verse. Im Anfang war das Wort war bei Gott, ja das Wort war Gott. Und von Anfang an war es bei Gott, alles ist dadurch entstanden. Und Vers 14, er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und die große Frage ist hier, warum nennt Johannes Jesus hier das Wort? Was bezweckt er damit? Und die Theologen streiten sich darüber und richtig gute Leute haben richtig gute Argumente für zwei Positionen. Ich stelle mal beide kurz vor. Die Sache ist ja die, wenn man etwas Neues irgendwie einführt und wenn man eine Geschichte erzählen will, die verstanden werden soll, dann nimmt man ja meistens Bezug zu etwas, was es schon gibt, damit die Leute das so einordnen können. Und manche Theologen sagen dann, Johannes nimmt hier dieses Konstrukt des Logos, weil er einen Beitrag leisten will zu der philosophischen, religiösen Diskussion, die es damals so in der griechischen Philosophie gegeben hat. Und der griechische Ausdruck für Wort ist eben Logos. Und Johannes möchte gleich am Anfang sein, es wurde viel diskutiert, was ist der Logos, was bewirkt er und so weiter. Und Johannes möchte gleich am Anfang sein, ihr griechischen Philosophen, ihr sucht nach dem wahren Logos. Das war so ein perfektes Ordnungsprinzip aller Dinge. Und er sagt, Überraschung, hier ist es. Hier ist das Wort Gottes, hier ist der perfekte Logos, keine perfekte Idee oder Theorie Gottes, sondern eine perfekte Person. Und es ist eine ganz faszinierende Diskussion, von der ich tatsächlich nur die Hälfte verstehe, weil ich kein Fachmann für griechische Philosophie bin, aber es ist total spannend zu lesen. Dennoch gehöre ich persönlich zu der Gruppe, die nicht denken, dass das Hauptanliegen von Johannes war, weshalb er Jesus hier das Wort genannt hat, sondern ich glaube, dass Johannes da eher innerhalb des jüdischen Glaubens diskutiert und dass er Bezug nimmt zu der jüdischen Schrift und zum Schöpfungsbericht und Bezug nimmt zum allerersten Kapitel der Bibel. Und da lesen wir nämlich was ganz Ähnliches. Im ersten Buch Mose, also wirklich ganz am Anfang des Alten Testaments, die allerersten Verse der Bibel, steht 1. Mose 1, Vers 1 und 3, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach. Ich glaube, dass Jesus sagen möchte, derjenige, der die Menschheitsgeschichte angefangen hat, ist die gleiche Person, die jetzt in Jesus gekommen ist, um sie jetzt wieder zu erneuern. In Jesus begegnen wir dem Schöpfergott. Und all das, was da schiefgelaufen ist in der Weltgeschichte und in der Menschheitsgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt, möchte er aufnehmen, möchte er verändern, möchte er wieder erneuern. Deswegen dieses ganze Konzept der Wiedergeburt, der Neugeburt, die auch bei Johannes gerade eine große Rolle spielen. Jetzt sagen manche von euch vielleicht, wow, das ist ja richtig interessant, aber ehrlich gesagt, so ganz habe ich das jetzt noch nicht verstanden. Kein Problem. Die klügsten Köpfe der Kirche haben ungefähr 400 Jahre gebraucht, um diese Menschwerdung Gottes irgendwie lehrmäßig, verstandesmäßig greifen und formulieren zu können. Das ist dann in dem 451 in dem Bekenntnis von Chalcedon, heutiges Istanbul, ist das verschriftlicht worden, könnt ihr so googeln. Manche haben gesagt, na, das lag vielleicht daran, weil es da keine Frauen noch nicht gab. Wenn die Frauen da waren, dann wäre es schneller gegangen. Keine Ahnung, dann wären es aber immer noch 200 Jahre vielleicht gewesen. Also es ist richtig lange und ist richtig kompliziert. Und deswegen ist es intellektuell herausfordernd, aber wenn du es liebst, komplexe Sachverhalte zu durchdringen, wenn du es liebst, über Geheimnisse nachzudenken, wenn du keine Angst hast vor alten Sprachen und schwierigen philosophischen, theologischen Konzepten, gerne auch, wenn du einen richtig hohen IQ hast und ein peinlich gutes Abiturzeugnis, dann ist die Jesusgeschichte deine Geschichte. Da kannst du dich intellektuell richtig austoben. Herzliche Einladung. Zweiter Punkt ist, und es gehört unmittelbar dazu, die Geschichte ist historisch verankert. Wenn ihr jetzt denken würdet, oh, im christlichen Glauben geht es hauptsächlich so um Theorie oder so, nichts könnte falscher sein. Und auf der anderen Seite ist das Zentrale ja, dass das Augenzeugen berichtet haben. Das heißt, Leute, die das gesehen haben, nicht die sich das erdacht haben, die sich das geschlussfolgert haben, sondern die das aufgeschrieben haben, was sie erlebt haben. Und da muss man sagen, unser Glaube ist fest verankert in unserer menschlich-materiellen Welt. Wir lesen im 1. Johannesbrief, Verse 1, Vers 1. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Der Hauptpunkt ist, das, was da geschehen ist, ist real, das ist wahr, das ist genauso passiert. Jesus konnte man anfassen, sehen und hören. Genau wie ihr jetzt euren Nachbarn sehen und hören könnt und anfassen könnt, ist die gleiche Realität. Ist nicht irgendwie eine andere Realität, ist die gleiche Realität, in der wir hier leben. Und deswegen konnte man Jesus auch beleidigen, bespucken und ans Kreuz nageln. Er war ihm keine Theorie, er war das pralle, volle menschliche Leben. Und er verspricht auch wahres, neues, menschliches Leben zu bringen. Für diese Griechen damals, für diese Philosophen da, und die so geprägt waren, war das völliger Schwachsinn. Weil die waren der Überzeugung, nur das Immaterielle, die Welt der Ideen, der Theorien, der göttlichen Konzepte, das konnte irgendwie rein, heilig und ehrenhaft sein. Alles, was Materie war, alles, was Fleisch und Blut war, das war in sich schlecht, billig, minderwertig, unwichtig, auch wertlos. Und ähnlich denken die Moslems heute. Wenn du das versuchst, Gott ist Mensch geworden, das ist für die richtig, richtig schlimm, undenkbar. Auch für viele Juden schwierig. Für Esoteriker ist das auch uninteressant. Das ist mehr so, Gott ist Geist, Gott ist vielleicht Energie, Gott ist ewig. Vielleicht ist Gott auch so ein Konzept wie die Liebe. Aber Gott ist nicht Fleisch und Blut. Gott ist nicht volle Windeln, Hunger, Durst, Essen und auf Klo gehen. Das ist eklig, das ist unwürdig, das ist unheilig. So kann Gott nicht sein. Hat sich noch keiner so ausgedacht, dass Gott so sein könnte. Nur Jesus behauptet das von sich. Wahrer Gott und eben auch wahrer Mensch. Volle Pulle, extrem menschlich, die beste Art von Mensch überhaupt. Fleisch und Blut und dennoch heilig. Das ist die Jesus-Geschichte. Dazu stehen wir und dafür schämen wir uns nicht. Und ja, das stimmt total. Das hätte sich keiner ausdenken können. Es wäre auch damals niemand auf die Idee gekommen, diese komische Geschichte zu erfinden und versuchen, Anhänger zu finden und Leute davon zu überzeugen. Das war einfach zu schräg. Das Einzige war, das ist passiert. Und seitdem denken wir dem irgendwie hinterher und fühlen dem irgendwie hinterher, was Gott getan hat. Das Dritte ist, diese ganze Geschichte ist mystisch und ich finde das mystisch inspirierend. Und das ist so das, was wir hier in unserer Gemeinde oft auch so diese übernatürliche Dimension des Lebens nennen. Johannes schreibt wieder in seinem Brief: Wir haben es gesehen und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist, Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Da wird gesagt, dass Jesus eben schon vorher existiert hat, beim und mit dem Vater, und dass wir eingeladen sind in die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn. Und denkst, whoops, wie kann ich das denken, wie kann ich das fassen, wie kann ich das irgendwie greifen? Aber hier steht, da gibt's anscheinend so eine kosmische Liebesbeziehung. Deswegen ist das ganze Konzept auch der Trinität total wichtig, also der Dreieinigkeit. Da ist so eine Liebesbeziehung von Ewigkeit her, eine richtig schöne Liebesbeziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn, und wir dürfen anscheinend daran teilhaben. Und du sagst, wie soll das gehen? Und tatsächlich kann das nur vermittelt werden durch Gott, den Heiligen Geist. Dass der irgendeinen Weg findet in dein und in mein Leben, in der Art und Weise, wie wir das irgendwie erahnen, erfühlen, ergreifen können. Es können so Erfahrungen der Liebe, der Befreiung, der Heilung, der Erkenntnis, plötzlich gehen einem die Augen auf, irgendwelche Sachen, kann das sein. Aber das muss vom Heiligen Geist kommen, sonst haben wir da keinen Zugang dazu. In Vers 14 steht, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzigartige vom Vater hat. Herrlichkeit ist wirklich so ein grundgöttliches Merkmal. Manchmal hat es so diesen Aspekt des Lichtes oder des Glanzes oder auch seiner Gegenwart. Und immer wenn das kommt, ist es eigentlich für die Menschen ein bisschen zu viel. kaum zu ertragen. Einfach in einer Intensität, in einer Massivität, die unsere Kategorien quasi sprengt. Und die Leute waren mit Jesus unterwegs und so, der hat da was von dieser Herrlichkeit. Die Art und Weise, wie der redet, die Art und Weise, wie der konkret Menschen liebt, die Wunder, die da passieren. Uns begegnet Gott hier an allen Ecken und Enden. Und verstehen tun wir es nicht ganz. Wir sind jedes Mal neu überrascht, aber es passiert. Genau, und zu diesem ganzen Thema gehören auch die anderen Phänomene, die man da in dieser Weihnachtsgeschichte einfach mal so liest. Da kommen einfach Engel tauchen da auf und dann sind die wieder weg. Gott spricht, die Leute haben Träume und Gott spricht zu den Träumen nicht ziemlich deutlich zu den Menschen. Die machen dann was, das geschieht auch alles. Und die Sache ist die, das passiert heute auch noch. Wir leben in genau der gleichen Welt wie damals auch. Wir haben diese natürliche Dimension, Fleisch und Blut und so weiter, aber wie selbstverständlich gehört eben diese übernatürliche Dimension dazu. Und die sind in Beziehung zueinander. Also wir hatten zum Beispiel, letzten Samstag hatten wir einen Alpha-Tag, da geht es so darum, um den Heiligen Geist und das so ein bisschen zu verstehen, was der so ist, wer das so ist und was der so tut und wie man das so erfahren kann und so weiter. Und in der Nacht davor hatte ich einen Traum, und das war dann, von dem ich dachte, dass es ein prophetischer Traum ist. Das habe ich nicht oft, aber ich dachte, oh, vielleicht spricht Gott hier zu mir und vielleicht zeigt er mir etwas für den Tag, was wichtig ist. Und ich habe so gedacht, ja Gott, wenn das so von dir kommt, habe ich gesagt, dann erinnere mich einfach an den Tag, wenn das dann dran ist, wenn das passt. Sonst war das dann vielleicht nicht so von dir. Ist ein bisschen fahrlässig, so damit umzugehen. Manchmal ist es auch gut, aufzuwachen und dann aufzuschreiben, was Gott einem so gezeigt hat. Aber ich habe so gedacht, Gott kriegt das auch so hin. Und tatsächlich war es so, im Laufe des Tages war dann so eine Gebetszeit und ich wurde wieder an diesen Traum erinnert. Und es war genau das, wo ich sagte, das muss jetzt hier passieren. Und das habe ich so weitergegeben und dann sind einfach Dinge passiert. Und dann wurde auch für eine Frau gebetet und da wurde körperlich, also nicht von mir, aber anderem gebetet und der wurde körperlich ganz warm und die hat die Liebe Gottes dann so ganz stark erfahren und Tränen liefen und so weiter. Kann ich das so ganz erklären? Nö. Ich weiß nur, natürlich hat das auch was mit unserer Psyche zu tun, kann gar nicht anders. Gott kann ja nur mit menschlichen Konzepten mit uns arbeiten. Das heißt, es wird irgendwas mit unserer Psyche, wird auch mit unserem Körper zu tun haben. Aber ich bin auch fest davon, das erklärt nicht alles. Da ist eine Dimension dabei, wo was von Gott kommt. Und ich finde das mittlerweile richtig aufregend und spannend. Und wenn du merkst, die sichtbare Welt ist nicht alles, wenn auch du Sehnsucht hast nach Gottes Gegenwart und auch nach seiner Liebe, das nicht nur irgendwie davon zu hören, sondern das auch zu erleben, wenn du auch so eine Sehnsucht hast, in so übernatürliche Realitäten einzutauchen, auch du bist dann in Gottes Geschichte genau richtig. Nächster Aspekt, vielleicht vertrauter für die meisten, wenn es ums Christentum geht, ist einladend beziehungsorientiert. Im 1. Johannesbrief, Vers 3 steht, und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Ich finde das so schön, ne? Der Johannes sagt, ich möchte nicht, dass einfach nur so einzelne Christen überall sind, sondern ich möchte, dass die das jetzt lesen, was ich schreibe, dass wir wirklich miteinander verbunden sind. Dass diese Menschen sich zugehörig fühlen. Dass uns bewusst ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und Jesus wird beschrieben im Johannesbrief, Vers 14 wieder, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit war. Und auch das sind zutiefst Beziehungsmerkmale von Jesus uns Menschen gegenüber. Gnade ist eine bestimmte Form der Liebe und der Annahme, die wir uns eben nicht verdient haben. Nicht, wo jemand kommt, was ja auch nett ist und stolz auf uns ist, weil wir was richtig Gutes gemacht haben, sondern sind diese Aspekte von Annahmen, wo wir merken, das habe ich eigentlich nicht verdient. Und dennoch gibt Gott uns das aus freiem Herzen, ohne Bedingung, total gerne. Das ist das eine. Das andere Wort, Wahrheit, meint nicht so sehr sozusagen intellektuelles Verstehen, was hier richtig und falsch ist, sondern es meint vielmehr, dass Gott gegen uns gegenüber wahrhaftig ist. Das heißt, Jesus wird hier als derjenige beschrieben, auf den wir uns verlassen können, der vertrauenswürdig ist, der uns gegenüber treu ist. Das ist so die Beziehung, die Gott zu uns haben möchte und die er uns anbietet, eben weil er so ist. Und er wird sich nicht anders mit dir umgehen, weil er nicht anders kann. So ist er eben. Und diese Gemeinschaft, die Beziehung, die wir dann zu Gott haben und die Gott untereinander hat, die soll dann logischerweise auch Auswirkungen darauf haben, wie wir miteinander umgehen. Und das dauert manchmal ganz elend lange, bis sich das so manifestiert, aber wir bleiben da dran. Auch wir sollen lernen, einander so zu begegnen, wie Gott uns begegnet. Ja, mit Liebe, mit Vergebung, mit Barmherzigkeit, mit Wahrhaftigkeit und mit Treue. Und wenn du zutiefst weißt, dass ohne liebevolle Beziehung alles nichts ist, wenn du von Herzen weißt, dass das doppelte Liebesgebot, also die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, dass das der Kern des christlichen Glaubens irgendwie bleiben muss, dann bist auch du herzlich eingeladen. Dann kann diese Jesus-Geschichte auch deine Geschichte werden oder natürlich auch bleiben. Und der letzte Aspekt, habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, ich habe es hemmungslos emotional genannt und das ist natürlich biografisch begründet, aber wir lesen erstmal, was Johannes dazu sagt. Wir schreiben euch das, wozu? Damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Eine meiner Hauptherausforderungen, mit Jesus zu leben und so zu werden, wie er, ist tatsächlich, dass ich permanent herausgefordert werde, dass sich mein natürliches emotionales Spektrum weitet. Ich bringe natürlicherweise ganz viel mit, was man in einem typischen deutschen Mann findet. Und da ist das emotionale Spektrum ungefähr so. Okay? Ist halt so. Aber wir sollen halt so zu werden. Und das bedeutet, es ist eine Einladung, nach und nach unser emotionales Spektrum zu erweitern. Und zwar in beide Richtungen. In Richtung Freude und Begeisterung. Aber auch in die andere Richtung von vielleicht Schmerz, Enttäuschung, Wut und Ärger und Angst. All das sehen wir bei Jesus. Und ich musste irgendwann akzeptieren, das war ein bisschen so ein Kampf, dass Jesus eigentlich echt emotionaler ist, als mir lieb ist. Und ich habe auch gemerkt, wenn man die Schrift wirklich studiert, Emotionen sind nicht optional. Du kannst jetzt nicht sagen, interessiert mich eigentlich nicht, so bin ich halt nicht, sondern du bist halt wirklich aufgefordert zu sagen, oh Gott, ich weiß nicht wie, aber wenn dir das wichtig ist, dann möchte ich irgendwie akzeptieren, dass das auch wichtig werden kann in meinem Leben. Und ein Punkt ist eben zum Beispiel diese Freude, ne? Die werden wir nicht los. Wir haben ja die letzten Wochen auch viel so über Liebe gesprochen, da werden wir auch nicht los. Und diese Aufforderung, sich zu freuen, die ist echt elend, überall. Und tatsächlich glaube ich, dass Gott das wirklich am Herzen liegt. Und dass der sich wirklich freut, wenn wir echte Freude entwickeln. Und deswegen war neben Bibel und Bibelstudium und Predigt und Lehre und so weiter, und deswegen war von Anfang an für das Volk Gottes das Thema Musik und Lieder so wichtig. Die beiden gingen schon immer Hand in Hand. Warum? Weil gerade Musik sozusagen die emotionale Komponente unseres Glaubens, unseres Menschseins einfach stärker erreicht. In einem richtig guten Kirchenlied, in einem guten Lobpreis haben halt Gefühle einen Raum oder kriegen einen Raum, die sonst in unserer Persönlichkeit oder auch in unserem Alltag einfach keinen Raum finden. Und manchmal braucht man ja auch 3 Jahre Psychotherapie, um irgendwas mal in Worte zu fassen, weil es einfach unglaublich schwer ist zu greifen. Und manchmal macht Gott das einfach im Lobpreis. Man hat das zwar immer noch nicht ganz verstanden und kann es immer noch nicht ganz greifen, aber man merkt, Gott dockt da an, Gott berührt. Gott spricht zu Aspekten meiner Seele, von denen ich selber vielleicht nicht so einen Zugang habe. Und deswegen sollen diese Zeiten auch wirklich eine Frage der Freude sein, auch der Begeisterung, Manche denken, die müssen den Fahnen schwingen von mir aus. Also ich finde, Hände in den Hosentaschen tut es ganz wunderbar. Bei richtig tiefer Freude. Das machen wir, wie wir wollen. Okay? Aber es ist eben auch eine Zeit einfach von Tränen. Oft laufen uns einfach Tränen übers Gesicht. Wir wissen gar nicht so ganz genau. Aber wir einfach merken, Gott wirkt und Gott berührt und Gott setzt frei. Und deswegen, auch heute noch, findet ganz viel innere und emotionale und überhaupt menschliche Heilung im Lobpreis statt. Und ich sage, gut so, mehr davon. Amen, danke Harry. Soweit die verschiedenen Aspekte der Geschichte Gottes. Ne? Die ist intellektuell, die ist körperlich, materiell, die ist mystisch, die ist beziehungsorientiert und die ist emotional. Jetzt zu dem zweiten Teil der Geschichte, und der ist jetzt wirklich kürzer, aber natürlich heute die Frage, okay, wie kann ich Teil werden von dieser Geschichte? Wie kann ich darin leben? Und wenn ich schon Teil bin, wie kann ich gut vielleicht auch ins nächste Kapitel kommen? Wie geht es weiter mit mir und Gott und seiner Geschichte? Und mir ist da eins deutlich geworden in der Vorbereitung. Letztlich können wir nur Teil dieser Geschichte werden, wie auch Jesus Teil dieser menschlichen Heilsgeschichte werden konnte. Durch Demut. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich möchte vorlesen, was in Philipper 2 steht. Da wird das beschrieben, so ein bisschen die Inkarnation, die Menschwerdung so aus Jesu Perspektive. Und ich werde den Text zweimal vorlesen, weil ich nicht das Gefühl habe, ich könnte ihn irgendwie verbessern oder irgendeine Erklärung würde euch da mehr helfen, das zu ergreifen. Ich lese das vor und dann würde ich gerne mit einem Gebet abschließen, wo ich euch einlade, mitzubeten. Hier wird ganz wunderbar die Demut Jesu beschrieben. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat ihn Gott auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Ich lese nochmal. Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb, hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Ich möchte mit einem Gebet abschließen, indem ich euch bewusst einlade, dass wir eine demütige Haltung einnehmen und so vor Gott treten wie Jesus, nämlich indem wir alle unsere Vorrechte, unsere Kompetenzen, unsere Erfahrungen, was wir sonst noch irgendwie mitbringen, versuchen mal abzulegen. Und vielleicht ist es für dich eine Einladung, zum ersten Mal Teil dieser Heilsgeschichte zu werden. Vielleicht aber auch wirklich eine Einladung, wenn du denkst, ich bin da schon drin, aber bin irgendwie stecken geblieben, den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Frau gesprochen, die Jesus schon lange und auch aufrichtig nachfolgt. Und sie war in einer sehr schwierigen Situation und sie wusste nicht weiter. Ihr aktueller Glaube, der eigentlich schon relativ groß war, und ihre bisherigen Erfahrungen mit Jesus, von denen sie einige schon hatte und auch richtig gute, die haben ihr nicht weitergeholfen. sie war einfach festgefahren. Sie sagt, sie wusste nicht weiter. Und da fragte sie mich, Rüdiger, was soll ich tun? Und dann habe ich gesagt, es fällt mir nicht so ganz leicht, dir zu sagen in dieser Situation, aber ich habe den Eindruck, dass du dich erneut demütigen musst. Ich habe den Eindruck, dass du jetzt vor Gott treten musst und zugeben musst, dass du absolut mittellos bist und dass du mit ganz, ganz leeren Händen vor Gott stehst und dass du zugibst, dass du wirklich nichts zu bringen hast und dass du keine Ahnung hast, wie es weitergeht und dass du wirklich nur auf seine Gnade und sein Eingreifen hoffen kannst, ohne auch nur eine Spur der Ahnung zu haben, wie das aussehen könnte. Sie schluckte, aber sie wusste intuitiv, das war der richtige Schritt. Und sie wusste auch, das war der einzige Schritt, den sie irgendwie gehen konnte. Und so begann für sie dann eben das nächste Kapitel in Gottes Heilsgeschichte mit ihr. Die Demut ist der Einstieg in die Geschichte. Demut ist aber auch unsere, ich sag mal, gesunde Weiterentwicklung in dieser Geschichte. Die Band darf jetzt gerne nach vorne kommen. Und ich möchte gleich beten und ich lade euch ein, mitzubeten, natürlich, wenn ihr wollt. Ihr wisst ja, wir haben jetzt die längere Anbetungszeit. Wir werden dann auch Menschen haben, die gerne für euch beten. Wenn ihr so irgendwas sagt, oh, das würde ich gerne im Gebet nochmal festmachen, oder ihr habt ein Thema, wo ihr merkt, ja, da brauche ich irgendwas von Gott, dann kommt. Wir haben hier Segnungsteams hier und auch eins da hinten, ne, von der Gemeindeleitung oder vom Segnungsteam. Genau, wenn ihr das anbietet, wär großartig. Ich bitte euch aufzustehen und ich werde langsam beten. Und das Gebet ist tatsächlich so, dass ihr, wenn ihr wollt, das nachbeten könnt. Und dann gehen wir so in die Anbetungszeit danach. Herr, ich danke dir für die Einladung und für das Vorrecht, Teil deiner Heilsgeschichte zu sein oder zu werden. Ich gebe dir meinen Stolz. Gib mir bitte deine Demut. Ich gebe dir meine Kompetenzen. Ich weiß, dass ich dich damit nicht beeindrucken kann. Ich gebe dir jetzt meine Erfahrung. Ich weiß, dass ich dich damit nicht begrenzen kann. Ich gebe dir meine gefühlten Rechte. Eigentlich weiß ich, dass ich nichts bei dir einfordern und einklagen kann. Ich gebe dir meine religiösen Leistungen. Ich weiß, dass ich mir bei dir nichts erarbeiten kann. Ich gebe dir meine Scham, denn ich weiß, nichts kann mich von deiner Liebe trennen. Ich gebe dir meine Schuld, denn ich weiß, du hast mir vergeben. Ich gebe dir meine Pläne, ich gebe dir aber auch meine Ängste und meine Sorgen. Ich weiß, letztlich bist du meine Zukunft und meine Hoffnung. Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Fülle es mit deiner Gnade mit deiner Wahrhaftigkeit und sogar mit deiner Herrlichkeit. Amen.